Willkommen zum Kulturupdate auf Bayern 2 mit einem Blick nach Gaza. Rund 200 Journalistinnen und Journalisten sind dort seit dem Terrorangriff der Hamas ums Leben gekommen. Die Zahl hat die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen vor kurzem veröffentlicht und sie kommt zu dem Schluss, die palästinensischen Gebiete seien aktuell der gefährlichste Ort der Welt für Medienleute. Hintergründe zu dieser Zahl besprechen wir aus sehr aktuellem Anlass mit einem Nahostexperten von Reporter ohne Grenzen. Außerdem haben wir eine Serienempfehlung im Programm, die ganz schön mit Klischees aufräumt. Und zuallererst gesteht hier Julie Metzdorf ihre erste Kulturliebe. Denn in einer kleinen Sommerserie wollen wir Ihnen genau das erzählen. Welche Bücher, welche Filme, welche Musik hat uns, die Kulturredaktion von Bayern 2, in der Jugend geprägt?
Los geht's, la 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 la!
Erstkontakt 1988 an einem Kolormat 4506 von RFG Stassfurt. Westfernsehen in einem Plattenbau in Erfurt. Verboten war es offiziell nicht, aber politisch unerwünscht.
Habe ich da jetzt richtig gehört? Das ist ja unerhört!
So ein renitentes Kerlchen hätten sie uns lieber vorenthalten. Pippi Langstrumpf war ja auch eine Zeit lang verboten bzw. wurde zensiert. Viel zu anarchisch.
Nein, nein, nein.
Doch, doch, doch.
Ich werf den Schlüssel in den See.
Lass den Schlüssel aus.
Meister Eder und sein Pumuckl hatten sogar Telefon. Das war in der DDR Ende der 80er noch was Besonderes.
Also erstmal das Hörding wegnehmen. So. Wie bitte? Wie bitte? Tut, tut.
Aber mich faszinierte noch etwas ganz anderes an der Serie.
Grüß Gott, Herr Eder.
Grüß Gott.
Der bayerische Dialekt. Bayerisch war für mich damals genauso exotisch wie Bananen. Zum Studium kam ich, freiwillig, nach Bayern. Ich mochte den Dialekt und wollte dieses fremde Land endlich besser kennenlernen. So fremd war es mir ja auch gar nicht mehr. Die Lieder, die man hier so singt, kannte ich schon vom Meister Eder und seinen Freunden.
So lang der Weide Bede,
mein erstes Seminar an der Uni in Regensburg, Bayerische Grammatik Teil 2. Teil 1 war ausgebucht. Ehrlich gesagt, der Dialektunterricht von Meister Eder und seinen Nachbarn hat mir mehr gebracht.
Es spricht sich schon schön langsam rum, dass sie immer so Gspassetteln machen, von wegen Kobold und so.
Gspassetteln kann ich natürlich immer noch nicht richtig aussprechen, aber wenigstens weiß ich, was gemeint ist. Als Nordlicht versteht der Pumuckl den Eder und seine Leute auch manchmal nicht. Für mich war er also stets die ideale Identifikationsfigur.
Pumuckl, bitte? Der Herr Kraus kommt. Du, das zeigt doch weg, das ist ein seriöser Herr.
Meine Blumen sind auch iös.
Seriös?
Ja, nicht nur sehr, sondern sogar äußerst iös.
Kurzum, ohne den Pumuckl würde ich heute nicht beim Bayerischen Rundfunk arbeiten.
Aber der Pumuckl, der springt ja vor lauter Freude an die Decken.
Vor 3 Jahren flammte die Liebe wieder auf. Diesmal waren es die Hörspiele, die ich meiner Tochter seither am Abend vorspiele. Und zwar jeden Abend.
Aber ob man dabei gut einschlafen kann, das bezweifle ich.
Oh doch, das geht. Ohne Pumuckl können wir eigentlich gar nicht mehr einschlafen. Natürlich höre ich heute ganz anders hin. Als Mutter sehe ich die Sache jetzt eher durch die Augen vom Eder. Der Pumuckl ist für mich der Prototyp eines Kindes. Diese Ausgelassenheit.
Hurra! Pumuckl! Pumuckl, schrei doch nicht so!
Diese Wut. Drama, Tränen, Todeskampf und Selbstmitleid. Mindestens so sehr wie der Pumuckl hat es mir Meister Eder angetan. Ein alleinstehender, älterer Herr als Erzieher. Sehr progressiv. Dem Pumuckl gegenüber sehr zugewandt, aber auch streng.
Und damit basta.
Und damit nicht basta.
Schon basta.
Und jetzt gibt es sogar einen neuen Kinofilm. Mit dem alten Pumuckl und einem neuen Eder. Ich habe nur Gutes davon gehört. Aber gesehen haben wir ihn noch nicht. Der Eder und sein Pumuckl waren ja auch nie im Kino.
Ach so.
Ich habe ein anderes Hobby. Kein Witz. Ich habe 15 Jahre in einer Schreinerwerkstatt eigene Möbel gebaut.
Ui. Schau her, schau her! Ich habe den Nagel getroffen. Mitten auf den Kopf.
Julie Metzdorf war das über ihre erste Liebe. Mehr Geschichten aus den Jugendzimmern der Kulturredaktion hier von Bayern 2 folgen in den kommenden Tagen und Wochen. Bei einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt ist der Journalist Anas al-Sharif getötet worden. Al-Sharif war Reporter für den Sender Al Jazeera und er war eine Schlüsselfigur in der Berichterstattung aus Gaza. Auch deshalb wirft sein Tod einige Fragen auf zur Rolle der Medien im Krieg in Gaza, zur Trennung von Journalismus und Aktivismus oder Terrorismus, wie in diesem Fall der Vorwurf lautete, und auch dazu, wer diesen Krieg überhaupt noch dokumentieren kann oder wo eine Dokumentation schon lange nicht mehr möglich ist. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Christopher Resch. Er ist Nahost-Experte von Reporter ohne Grenzen. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Herr Resch, fangen wir mal mit dem jüngsten Fall an. Anas al-Sharif, wer war das und warum war er so eine wichtige Figur?
Ja, Anas al-Sharif, gestern getötet im Gazastreifen, war ein Journalist. Er hat für Al Jazeera gearbeitet und er war so eine bekannte Figur auch darüber hinaus, weil er einfach einer der wenigen war, einer der wenigen Journalisten und Journalistinnen, die noch übrig geblieben sind im Gazastreifen. Viele haben es geschafft, den Gazastreifen zu verlassen, zum Beispiel auch unsere Korrespondentin, unsere Hauptkorrespondentin Ola Sanun aus Gründen der Gefährdung. Und die, die drinnen geblieben sind, mussten das stellenweise, weil Israel sie nicht herausgelassen hat, als die israelischen Behörden. Und dann haben sie sich der Aufgabe verschrieben, weiter zu berichten und sind deswegen aber auch mit in den Fokus geraten. Und jetzt gerade in den letzten Wochen war es so, dass Anas al-Sharif bloßgestellt wurde, öffentlich markiert wurde, auch von sehr hochrangigen Personen aus dem israelischen Militär. Und jetzt, und ich glaube, das ist eine Folge davon, ist er getötet worden.
Sie sagen, er wurde bloßgestellt. Das israelische Militär rechtfertigt ja das eigene Vorgehen damit, dass Anas al-Sharif zur Hamas gehöre, so der Vorwurf, und sich eben nur ausgegeben habe als Journalist. Der Vorwurf ist in der Vergangenheit von verschiedenen Seiten, unter anderem von der UN, zurückgewiesen worden. Wie schätzen Sie denn die Frage ein? Ist die klar zu beantworten?
Ja, also zunächst mal ist das eine Strategie, die israelische Armee nicht zum ersten Mal angewandt hat. In diesem Fall im Vorfeld, manchmal auch im Nachhinein, nach der Tötung. Sie sagt ja selber, es ist eine gezielte Tötung auch gewesen. Targeted Killing wird dann auf X, also dem ehemaligen Twitter, immer geschrieben und versucht dann zu belegen, durch die Veröffentlichung von Screenshots zum Beispiel, von angeblichen Hamas-Dokumenten, dass es sich hier um einen Terroristen gehandelt habe. Im Fall von Anas al-Sharif, einem Team-Commander oder so, werden im Englischen die Begriffe. Das kann man versuchen nachzuprüfen. Wir von Reporter ohne Grenzen, wir haben auch die Rolle, eben bei der israelischen Armee dann nachzuhorchen, nach weiteren Belegen, nach glaubwürdigen, nach Unterfütterungen für diese Argumentationsstruktur, also für diese Belege zu fragen, weil wir halt glauben, die Beweislast kann ja nicht bei dem Getöteten liegen. Die muss schon bei dem Angreifenden kommen. Immerhin geht es hier um eine gezielte Tötung. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, das trifft in diesem Fall zu. Das trifft zum Beispiel auch bei den ebenfalls für Al Jazeera tätigen Journalisten Ismail Al-Ruhl oder Hossam Shabbat. Es gibt noch einige weitere zu, die getötet wurden. Uns, und das sage ich nicht nur als Mitarbeiter einer Menschenrechtsorganisation, aber uns ist diese Beleglage einfach zu dünn. Wir halten es für fragwürdig, aufgrund dieser Beleglage einen Menschen zu töten im Nachhinein.
Wie würden Sie denn die Trennlinie ziehen zwischen Journalismus auf der einen Seite und Aktivismus oder Terrorismus ist ja in diesem Fall der Vorwurf?
Ja, also wir bei Reporter ohne Grenzen haben klare Regeln. Die Regel ist einerseits, wenn eine Person an Gewaltakten teilnimmt, das wäre dann unter dem Begriff des Kriegsrechts ein Kombattant, oder wenn er aktiv zu solchen aufruft, zum Beispiel mit Bezug auf den Journalismus jetzt in seiner Berichterstattung über Social Media und so weiter, dann fällt er nicht unter unser Mandat. Ne? Also dann würden wir diesen Menschen nicht aktiv verteidigen als Reporter ohne Grenzen. Also die Trennlinie zum Terrorismus sollte scharf und klar und eine rote Linie bleiben. Mhm. Das will ich an der Stelle sagen. Aber weil Sie nach Aktivismus gefragt haben, natürlich ist es manchmal ein gewisser Graubereich. Aber wer ist nicht, wenn er unter Kriegsbedingungen lebt, wie die Journalisten und Journalistinnen in Gaza, nicht auch irgendwie Aktivist für seine eigene Sache? Damit meine ich nicht, dass er Israel den Tod und den Teufel an den Hals wünscht. Das möchte ich natürlich auch nicht lesen. Aber ich glaube, ich kann das nachvollziehen, wenn jemand journalistisch berichtet und die ganze Zeit, seit mittlerweile 22 Monaten, den Krieg selber ja auch erleben muss, ne? Angehörige verloren hat vielleicht. Und dann gibt es natürlich kein sauberes und fließendes Wasser. Wir reden ganz viel über Hunger. Und dass er da vielleicht nicht mal unter den höchsten ethischen Ansprüchen journalistisch berichtet, wenn ich ehrlich bin, ich bin Mensch, ich kann das nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich will damit sagen, die Grenze zum Terrorismus, die ist scharf und klar. Und da machen auch wir natürlich überhaupt keinen Unterschied, das ist logisch.
Wir haben jetzt über einen Fall gesprochen, vielleicht nur noch mal ganz grundsätzlich zur Einordnung. Über wie viele Tote sprechen wir denn mittlerweile in Gaza, wenn wir jetzt nur auf die Journalistinnen und Journalisten gucken?
Also es gibt da verschiedene Zahlen, aber die bewegen sich ungefähr in der gleichen Höhe. Wir bei Reporter ohne Grenzen haben jetzt über 200 getötete Medienschaffende gezählt seit dem 7. Oktober. Da ist auch ein israelischer Journalist dabei, der am 7. Oktober getötet wurde, also 23 von der Hamas. Da zählen einige wenige im Libanon rein und die überwiegende Mehrheit sind einfach Journalisten und Journalistinnen, die in Gaza getötet wurden. Wir schauen dann noch ein bisschen genauer hin, auch weil wir mit diesen Zahlen Strafanzeigen vor dem Internationalen Strafgerichtshof anstrengen, also die einreichen in der Hoffnung, dass der Strafgerichtshof ermittelt. Und da gibt es natürlich noch eine juristische Unterscheidung. Wir versuchen zu belegen, dass Journalisten und Journalistinnen gezielt im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet wurden. Und da sind wir jetzt bei knapp unter 50.
Wenn wir jetzt so ein bisschen aus diesem Einzelfall herauszoomen, lässt sich ja an dem Fall vielleicht auch nochmal Grundlegendes besprechen. Denn ein ganz grundlegendes Problem im Moment, wenn wir über Berichterstattung aus Gaza sprechen, ist ja, dass seit Beginn des Krieges ausländischen Journalisten der Zutritt zum Gazastreifen weitgehend verboten ist. Welche Konsequenzen hat das denn?
Ja, also ich möchte noch sagen, dieses Zutrittsverbot finden wir bei Reporter ohne Grenzen mit Blick auf die Aktion eines wirklich demokratischen Staates, der Israel ist, schon sehr, sehr bemerkenswert. Also das hat es in dieser Totalblockade, in dieser Länge auch meines Erachtens noch nicht gegeben in der Geschichte des Journalismus, zumindest der modernen Zeit. Und das hat natürlich Folgen, weil wir sehen seit dem 7. Oktober eine unendliche Schwemme an Falschinformationen, an Diffamierungen, an Hass und Hetze zu diesem Thema im weltweiten Internet, muss man eigentlich sagen, Social Media. Und man versteht das. Es ist emotionalisiert total. Viele haben vielleicht auch persönliche Verbindungen, sowohl nach Israel als auch in die palästinensischen Gebiete. Wahrscheinlich gibt es kein Thema aktuell, das mehr die Leute reizt und triggert einfach, ne, als das, was in Gaza gerade passiert. Und in dieser Situation wäre es eigentlich das Richtige, wenn die israelischen Behörden sagen, okay, wir lassen auch internationale Berichterstattende hinein, um dieser grassierenden, dieser riesigen Desinformation, von der ich eben gesprochen habe, auch was entgegenzusetzen. Das wäre eines der wenigen Mittel gegen diese Desinformation. Und aus meiner Sicht sollte die israelische Regierung oder das israelische Militär da auch ein Interesse haben. Aber ich fürchte, und ich muss das so deutlich sagen, die israelische Armee hat eben ein Interesse daran, dass die Aktionen vor Ort, die kriegerischen Tätigkeiten, einfach auch nicht an die Öffentlichkeit kommen. Vermutlich, weil es zu schlimm ist und vermutlich, weil es Kriegsverbrechen sind.
Würden Sie denn dann so weit gehen, dass eigentlich die Dokumentation dieses Krieges gerade nicht mehr stattfinden kann, weil aufgrund der Lage, die Sie jetzt beschrieben haben, die Glaubwürdigkeit eigentlich jedes Bild in Frage stehen muss?
Ich glaube nicht, dass jedes Bild in Frage stehen muss. Also natürlich glaube ich bin selber sehr viele Jahre als Journalist tätig gewesen, dass wir eine Skepsis haben müssen, und zwar gegenüber allem, was auf der Welt passiert. Und natürlich müssen wir auch Videos und Bilder aus Gaza hinterfragen. Aber es wird ja ein reales Bild gezeichnet oder zumindest einer großen Annäherung. Wir haben nicht nur die Journalisten und Journalistinnen, wir haben Hilfsorganisationen, die vor Ort sind. Wir haben Ärzte ohne Grenzen, wir haben Kadus, wir haben einzelne Reisen von Personen, sage ich mal, aus diesem Spektrum, aus dem Human Rights Spektrum. Und das Bild ist immer das gleiche, dass eine humanitäre Katastrophe dort herrscht. Und wenn jetzt zum Beispiel versucht wird, an der Glaubwürdigkeit einzelner Bilder, die man bezweifeln kann, das will ich gar nicht wegreden.
Genau, es gab ja auch schon Fälle.
Das steht mir auch nicht zu, als Reporter ohne Grenzen-Mitarbeiter zu sagen, man soll da nicht zweifeln, ne? Im Gegenteil. Aber wenn jetzt diese Einzelfälle genutzt werden, um generell eigentlich fast alles, was in Gaza gerade passiert, irgendwie so ein bisschen ins Ungefähre, ins wir wissen es ja irgendwie doch nicht, zu ziehen, dann ist das gefährlich, dann hat das reale Folgen. Und zwar, dass dieser Krieg in der Drastik, in der Dramatik, wie ihn die israelische Armee führt, so fortgesetzt wird. Und das würde die humanitäre Krise, die Katastrophe einfach nur noch vergrößern.
Genau, das wäre eine Folge mit Blick aufs Hier und Jetzt. Ich habe mich auch gefragt, ob eine Strategie schon sein könnte, dass man sozusagen die Erinnerung an diesen Krieg und die Frage, welche Dokumente, welche Zeugnisse es überhaupt schaffen werden in die Geschichtsschreibung, auf diese Art natürlich kontrollieren kann.
Ja, das ist eine große Frage, richtig. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, aber man versucht das ja zu beantworten. Ne? Organisationen wie wir, Report ohne Grenzen, aber auch das CBJ, Ärzte ohne Grenzen, Amnesty, Human Rights Watch. Wir versuchen so genau es geht hinzugucken und alle diese Informationen haben erprobte Kontakte vor Ort. Unsere Hauptkorrespondentin muss aus Sicherheitsgründen den Gazastreifen verlassen. Wir haben aber natürlich ihre Netzwerke noch. Ne? Also es gibt etablierte Strukturen, Menschenrechtsorganisationen machen es in vielen anderen Krisen und Konflikten auch, zu versuchen, wirklich die Details dessen, was passiert, irgendwie für die Nachwelt festzuhalten. Und das soll dort auch so weitergehen. Ne? Also deswegen setzen wir uns auch sehr stark für den Zugang der Berichterstattenden nach Gaza ein. Also das ist wirklich eine unserer Kernforderungen.
Das sagt Christopher Resch, Nahostexperte von der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke an Sie.
So etwas habe man noch nicht gesehen, urteilte der Guardian über die Serie Lady Parts, eine Komödie, die gewaltig mit stereotypen Vorstellungen in unseren Köpfen aufräumt. Denn Lady Parts stellt eine britische Rockband ins Zentrum, Besetzung rein weiblich und muslimisch. Und ich vermute mal, auch Sie hatten bei diesem Stichwort britische Rockband nicht sofort Bilder von Frauen mit Kopftuch vor Augen. Aber genau so sieht diese Band eben in Teilen aus. Ein sehr spannendes Projekt, das jetzt in Deutschland erscheint. Eileen Doan.
Die 26-jährige Amina aus London lebt eigentlich ein ganz normales Leben. Sie ist Doktorandin in Mikrobiologie, arbeitet ehrenamtlich mit Kindern und sehnt sich nach der großen Liebe. Nichts Außergewöhnliches, was sie gleich zur Hauptfigur einer Serie machen müsste. Aber Amina ist das trotzdem, in der britischen Serie We Are Lady Parts. Wo ist dann also das Drama? Vielleicht steckt es ja hier drin. Amina ist nämlich auch Muslima, trägt Kopftuch und spielt in einer Punkband.
Lady Parts, das war ihr Bandname. Sie fabrizierten einen wirren Mix aus Haschhymnen und wütender Girlpower. Zu einem Teil Langeweile, zu zwei Teilen Identitätskrise.
Und nicht nur in irgendeiner. Die Band Lady Parts besteht aus 5 Muslimas. Einige von ihnen tragen Kopftuch, eine sogar ein Niqab, also eine Vollverschleierung. Bei diesen Gegensätzen muss es ja Drama geben. Wie zum Beispiel, als Aminas Eltern herausfinden, dass ihre Tochter Punkmusik macht.
Du bist in einer Punkband?
Ihre Eltern sind schockiert. Eine Muslima, die gerade dabei ist, einen Mann fürs Leben zu finden. Eigentlich ihre Ehre reinhalten müsste. Die macht jetzt Musik? Sogar eine solch direkte, manchmal obszöne?
You say I'm not polite, I say fuck you very much.
Wobei, Moment mal. Das ist es ja gar nicht, was Aminas muslimische Eltern daran so wirklich schockiert.
Wow. Und du hast nicht wieder... Alhamdulillah.
Aminas Eltern wundert also viel eher, dass ihre Tochter bei den Bandauftritten nicht mehr übel wird. Sie hatte früher starkes Lampenfieber. Die Eltern sind deswegen nur eins. Richtig stolz auf sie.
Das ist so aufregend.
Und ja, trotz ihres Glaubens. Trotz des Frauenbildes, das es in vielen konservativen Kreisen des Islams noch gibt. Aber die Serie We Are Lady Parts schafft es, dem Zuschauer genau das vor Augen zu führen. Wie in jeder anderen Glaubensrichtung auch, gibt es auch im Islam nicht ein einheitliches Bild des Moslems, keine homogene Masse. Es gibt den liberal ausgelegten Glauben, den streng konservativen. Für manche kann der Islam feministisch sein und manch eine hat vielleicht sogar noch kein einziges Mal eine Moschee von innen gesehen. Für die Frauen aus We Are Lady Parts ist ihr Lifestyle durchaus mit ihrer Religion vereinbar.
Warum ich einen Niqab trage?
Mhm.
Naja, wenn ich ihn trage, fühle ich mich auch selbstbewusster wie Königin Nofretete oder Beyoncé.
Die Charaktere sind impulsiv und exzentrisch. Mit 20er eben. Im Proberaum beten sie zwischen Gitarre und Schlagzeug. Sie haben Situationships, also lockere Beziehungen, sind queer, arbeiten in der Metzgerei, essen ihr Fleisch halal. Und sie schreiben in ihren punkigen Texten über genau das. Die Berührungsängste anderer mit ihrem Glauben. Wie zum Beispiel in diesem Track, in dem sie den Zuhörer fragen, ob er auch vor Mützen so Angst hat wie vor Kopftüchern. Und dass die Angst ja schon auch legitim sei. Schließlich lebe der Harry Potter-Bösewicht Voldemort höchstpersönlich unter ihren Kopftüchern. Im Zentrum der Serie steht dabei eigentlich nur eine essentielle Frage. Wird die Band Lady Parts, was übersetzt weibliche Geschlechtsteile bedeutet, so richtig groß durchstarten? Die britische Serie ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Für Fans von britischem Humor, von einem authentisch diversen Cast, überraschenden Wendungen und natürlich von Punkmusik.
Ab morgen auf ZDF Neo, We Are Lady Parts. Das war das Kulturupdate auf Bayern 2. Marie Schöss sagt danke fürs Zuhören.